Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küßte ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar, ihr seid ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen mich gefangen zu nehmen? Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, auf das erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen.
Eine Szene aus der letzten Nacht von Jesus, bevor er gekreuzigt worden ist, mit einer weltberühmten Aussage von Jesus drin. Und das ist eine Aussage, die wir genauer anschauen miteinander. In der letzten Nacht ist Jesus verhaftet worden. Und wo er verhaftet wird, da haben wir den impulsiven Jünger Petrus. Jetzt, wir wissen, dass es der Petrus ist, nicht aus dieser Geschichte im Matthäus-Evangelium, in dieser Biografie von Jesus, sondern aus einer anderen Biografie in der Bibel. Also der Petrus greift sein Schwert, er zieht es, und der, der ihm vermutlich gerade am nächsten gestanden ist, ist der Diener, oder das Wort dort ist der Sklave vom hohen Priester. Sklaven haben damals mitunter sehr hoch können aufsteigen in der Gesellschaft. Und er packt sein Schwert, der Petrus, und dann lesen wir, der Petrus hieb ihm ein Ohr ab. Jetzt, wenn du da wirst hören, was wirst du denn wollen jetzt erfahren? Jetzt hat der Petrus das Schwert genommen und er hat dem anderen ans Ohr angehauen. Was willst du denn wissen? Du wirst vermutlich wollen wissen, wo ist jetzt das Ohr genau? Ist es noch halb da am Körper? Ist es am Hebet, das blutet? Ist Totenstille? Weil alle schockiert sind, dass da jetzt ein das Ohr abgehauen worden ist mit einem Schwert. Oder schreit jetzt der, der das Ohr weg hat? Oder du willst Details wissen. Und ein guter Geschichtenverzähler, der bringt genau so Details. Wenn man so Geschichten einem guten Geschichtenverzähler oder einem Filmmacher gibt, dann fühlen sie genau das aus. Sie stillen den Gewunder von unserer Fähigkeit, uns Sachen vorzustellen. Und einer, der Mel Gibson, der hat zum Beispiel vor einigen Jahren mal einen Film gemacht, The Passion of the Christ, wo er im Prinzip genau das macht. Er beschreibt die Leidenszeit von Jesus, und da hat es ganz viel Blut. Und ich zeige euch noch einen kleinen Ausschnitt. Und ich habe den Film geschaut im Winterthur damals, und ich will den nie mehr sehen. Es ist vermutlich sehr realistisch, was dort dargestellt ist. Aber die Frage ist, ist das da, was die Bibel macht? Wenn wir jetzt in die Bibel gehen, und wir haben jetzt gehört, der Petrus hieb einem Diener ein Ohr ab, kommt jetzt die Bibel und beschreibt all die blutigen Details. Was passiert jetzt da? Und was da jetzt kommt, ist nicht das Ausfüllen von diesen blutigen Details, sondern sind die Worte von Jesus. Petrus hieb ihm ein Ohr ab, da sprach Jesus. Der Autor, der Matthäus, der bringt dort das Wort, wo Jesus redet, nicht die blutigen Details. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Das ist der weltberühmte Satz von Jesus, den wir nachher ein bisschen neuer werden anschauen. Aber das Spannende da und eigentlich ganz grundsätzlich in diesen Biografien von Jesus ist, dass die blutigen Details nicht ausgefüllt werden. Wo Dornenkronen auf den Kopf von Jesus kommt, dann geht der Text sehr nüchtern weiter und beschreibt, was Jesus sagt. Es werden nicht die blutigen Details gebracht. Und das ist ganz wichtig. Wir sehen da nicht das Interesse an den blutigen Details von diesen Ereignissen, sondern an der Bedeutung von diesen Ereignissen. Und es ist an jeder Ostern eine grosse Gefahr, dass wir sehen, was Jesus durchgemacht hat, und er hat gelitten. Das ist keine Frage. dass wir das sehen, was Jesus gemacht hat, und wir sind am Brüllen und wir sind traurig wegen dem, was Jesus durchlitten hat. Aber wir verstehen die Bedeutung nicht vom Tod von Jesus am Kreuz. Und im Lukas-Evangelium haben wir einen ganz bewegenden Moment, wo Jesus sein eigenes Kreuz, den Hügel, den Golgatha-Hügel drauf muss tragen. Und wir lesen dort, es folgte ihm, also Jesus, der sein Kreuz am Trägen ist und am Leiden ist, wie verrückt, oder? Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und viele Frauen, die klagten und beweinten ihn. Die haben über ihn, sind sie traurig gewesen, haben ihn beklagt. Und dann sagt Jesus etwas Krasses. Jesus aber wandte sich um und dann hat er gesagt, danke, wenigstens ein bisschen Mitleid. Ist das da, was er macht? Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach, ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Was läuft da? Jesus sagt, wenn ihr würdet die Bedeutung verstehen, was von dem, was da abläuft, dann würdet ihr nicht über mich brüllen, sondern über euch selber. Ihr würdet tief betroffen werden über euch. Und die Frage an dich und an mich ist heute Morgen, hast du die Bedeutung vom Tod von Jesus verstanden? Verstehst du, es kann sein, dass du tief emotional berührt und bewegt bist von Ostern. Aber weil du die Bedeutung nicht verstanden hast und über das Falsche am Brüllen bist und bewegt bist, dann gehst du völlig unverändert weiter dein Leben entlang. Und es ist zentral wichtig und darum legt die Bibel den Schwerpunkt nicht auf all diese Details, die man auch noch beschreiben könnte, sondern legt den Schwerpunkt auf das, was Jesus sagt, weil Jesus, das Wort von Jesus, das, was er sagt, hilft uns, die Bedeutung von dem zu verstehen, was am Kreuz passiert ist. Und das ist das, was wir heute Morgen machen wollen. Wir wollen verstehen, unser Herz soll nicht bewegt werden von der Tatsache von der Kreuzigung, sondern von dessen Bedeutung. Und wenn wir jetzt hergehen und das anschauen, Petrus hat das Schwert gezückt und hat jetzt dem Mann ein Ohr abgehauen oder irgendwie. Und dann lesen wir, da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch Schwert umkommen. Das ist die berühmte Aussage von Jesus, wo oft von christlichen Pazifisten gebraucht wird, um zu sagen, wir sollten gewaltlos leben. Die verweigern sich auch in die Armee zu gehen und das Gewehr zu tragen und so weiter. Und das Christentum hat sich nie einigen können, darauf, ob es die Armee braucht und ob man sich dort hineingeben darf oder nicht. Und sie brauchen den Text natürlich. Das Problem ist, dass Jesus an anderen Orten einem Soldat, der zu ihm kommt und sagt, was soll ich tun, sagt er dem Soldat nicht, du musst aufhören in die Armee gehen. Das ist eine anspruchsvolle Frage und mich dunkt es, dass das, was Jesus da sagt, nicht primär eine Lehre ist, zum klären, braucht es einen Staat, braucht es eine Armee und so weiter, sondern was Jesus da macht, ist, er erklärt dem Petrus die zentralen Bedeutungen vom Kreuz. Und das ist das, was wir miteinander anschauen wollen. Und ich brauche jetzt da ein, zwei Fachwörter heute Morgen. Es ist gut, wenn wir die manchmal hören. Jesus zeigt uns die Soteriologie vom Kreuz. Das ist die Heilslehre. Wie rettet das Kreuz? Oder das, was Jesus am Kreuz da hat. Psychologie vom Kreuz und Politik vom Kreuz. An allen drei Punkten ist der Petrus völlig daneben. Er sieht die Sache völlig verkehrt. Und wir wollen die in dieser Reihenfolge anschauen. Zuerst die Heilslehre, die Soteriologie vom Kreuz, in dem der Petrus das Schwert zieht und auch braucht, zeigt er uns, oder sehen wir, der Petrus glaubt an die Selbsterlösung. Der Petrus hat ein Mindset, der sagt, wenn es darauf abkommt, muss ich. Und er muss Jesus ein bisschen helfen und sich selber auch noch ein bisschen helfen und darum ergreift das Kreuz und setzt sie. Der Petrus glaubt an die Selbsterlösung. Und indem Jesus dem Petrus sagt, halt, tu dein Schwert wieder versorgen, sagt er an Petrus, ich sehe die Sache völlig umgekehrt zu dir. Da, was am Kreuz passiert, zeigt, dass die Werte vom Reich Gottes genau anders rum sind. Du musst nicht an die Selbsterlösung glauben, Petrus, sondern an die Fremderlösung. Nicht du kannst dich selber retten, sondern du musst von jemand anderem gerettet werden, nämlich von mir. Ich gehe ans Kreuz, um dich zu retten. Nicht du musst dich retten, nicht du musst mich retten, ich rette dich. Du brauchst Fremderlösung. Und die Art, wie das in der Bibel dargestellt ist, wenn ich das so sagen kann, der geistliche Mechanismus ist Stellvertretung. Jesus nimmt etwas auf sich, wo eigentlich auf den Petrus müsste kommen. Wir haben eine schöne Bibelstelle im 2. Korintherbrief, wo wir das als Beispiel beschrieben sehen. Den, der ohne jede Sünde war, wer ist das? Das wäre eben Jesus. Hat Gott für uns oder eben an unserer Stelle stellvertretend zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung, das wäre der Glaube, mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Da haben wir ein Beispiel von dieser Stellvertretung. Jesus stellt sich also an einen Ort, wo eigentlich der Petrus angehört. Und da sehen wir eine krasse Konfrontation von den Osterereignissen mit all unseren Werten. Die Bibel sagt doch da tatsächlich, Petrus, eigentlich gehörtest du ans Kreuz. Du musst nicht über Jesus brüllen, du musst über dich brüllen. Du bist nicht gut. Du bist völlig daneben, Petrus. Du bist nicht gut genug, dass du dich selber kannst erlösen. Du hast Fremderlösung nötig. Jesus sagt, Petrus, ich gehe dort hin, wo du eigentlich her müsstest, in den Tod. Warum? Damit du, Petrus, das überkommst, wo ich eigentlich her dürfte. Ich bin würdig vom ewigen Leben. Und du darfst ewiges Leben haben, Petrus. Und ich, Jesus, ich gehe ans Kreuz an deiner Stelle. Also das Kreuz zeigt uns eine Fremderlösung. Und das konfrontiert den Petrus total. Die Soteriologie, die Heilslehre von Petrus sagt, ich muss mich selber retten. Jesus kommt und sagt, geht nicht. Du brauchst meine Erlösung. Und wenn du heute Morgen zuhörst und das nicht verstanden hast, dann kannst du emotional berührt sein von Ostern, bis dir die Ohren gewackelt. Du wirst völlig unverändert bleiben. Von dem, was Jesus am Kreuz da hat. Du musst verstehen, dass du über dich selber musst brüllen musst. Du bist nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ich weiss noch gut, ich habe mit 18 mein Leben Jesus wieder anvertraut. Und ich habe erst etwa mit 23, und ich könnte euch da noch beschreiben, wie wenn es gestern passiert wäre, wo ich geschnallt habe, Paul, du bist nicht gut. Ich habe Sachen gemacht, bewusst zum anderen wehtun. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht würdig, mich selber zu erlösen. Ich habe keine Chance. Ich war schockiert. Das ist wie wenn ich in eine Wand gefahren wäre. Ich habe gemerkt, ich muss anfangen, über mich selber zu brüllen. Und das ist der Grund, warum uns das Kreuz Fremderlösung zeigt. Und wenn dich das nicht erreicht, wenn du diese Bedeutung nicht verstehst, dann wird der Glaube an Jesus Christus keine verändernde Wirkung haben in deinem Leben. Garantiert nicht. Also der Petrus versteht die Erlösung nicht vom Kreuz und Jesus versucht ihm das zu erklären, indem er sagt, tu dein Schwert weg. Ich will dich befreien und retten. Das Zweite, was der Petrus nicht versteht, ist die Psychologie vom Kreuz, wenn ich das so sagen darf. Indem der Petrus das Schwert zieht und zum Einsatz bringt, sehen wir, der Petrus glaubt zu wissen, wer die Guten und wer die Bösen sind. Wer sind die Guten? Das ist der Petrus, oder? Und wer sind die Bösen? Das ist der andere, der da kommt, Jesus verhaften, oder? Das klärt im Weltbild von Petrus. So denkt er über sich, das ist seine Psychologie, oder? So denkt er über andere. Und damit verbunden ist auch, wenn ich zu den Guten gehöre und du zu den Bösen, dann darf ich das Schwert nehmen und darf richten über dich. Das geht einher mit dem. Und Jesus kommt zum Petrus und sagt ihm, halt! Tu dein Schwert wieder weg. Und damit sagt Jesus, Petrus, ich am Kreuz habe eine völlig andere Psychologie. Du musst anfangen, dich selber völlig anders zu sehen. Fang an, so zu denken über dich. Petrus muss da verstehen und so über dich sehen. Ich bin derart sündig, dass Jesus sogar für mich, der Petrus, ans Kreuz hat müssen. Das war der erste Punkt. Ich brauche Fremderlösung. Aber es geht weiter. Ich bin auch derart geliebt, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Und das ist die Psychologie vom Kreuz. Oder wenn wir ganz normal an uns herantreten, im Sinn wie der Petrus, oder? Dann sagen wir, zugeben, dass ich Fehler mache, das macht mich traurig. Das musst du nur, wenn du dich selber erlösen musst. Psychologie vom Kreuz ist völlig anders. Gib zu, dass du ein Sünder bist und dann wirst du realisieren, dass du geliebt bist und du fühlst dich gut. Das ist ein völlig, völlig anderer Ansatz. Es ist nicht das Ziel, dass du beim Brüllen über dir selber bleibst, sondern du kannst in die Freude von der Vergebung hineingeführt werden. Also, will ich mich als Sünder bekennen, darf ich anfangen, mich gut zu fühlen. Weil ich muss mich nicht selber retten. Das ist eine völlig umgekehrte Welt vom Kreuz her gesehen. Und das ist etwas, was sehr viele nicht verstehen. Wir haben das so ein bisschen in unserer Zeit liberale Menschen, die sich als Christen bezeichnen oder auch nicht, die das Kreuz nicht verstanden haben. Und für sie sieht die Welt so aus. Also das Problem in dieser Welt, das sind religiöse, intolerante, engstirnige Fundamentalisten. Das ist das Problem in dieser Welt. Wir, die Liberalen, wir sind die Guten. Die anderen sind das Problem. Und darum dürfen wir das Schwert ziehen gegen die. Jetzt, das Schwert ist nicht immer physisch, es gibt ganz andere Arten von Schwertern. Glaubt man es. Das ist ihr Denken. Aber es gibt nicht nur Liberale, die das Kreuz nicht verstanden haben. Es gibt auch Konservative, die das Kreuz nicht verstanden haben. Und für sie sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Die sagen, da was unserer Gesellschaft fehlt, das sind gute Menschen, die gute, traditionelle Werte haben und die auch leben. Und ich bin so jemand, ich bin gut, die Liberalen sind die Bösen. Und weil ich gut bin, berechtige da, dass ich mein Schwert ziehe gegen die Liberalen. Beide haben das Kreuz überhaupt nicht gecheckt. Das Kreuz zeigt uns, dass es nur einen Guten gibt und das ist Jesus. Wir alle anderen sind, ich sage es jetzt ganz plump, sind die Bösen. Wir sind alle im gleichen Boot. Und wenn du das verstehst, dann wirst du aufhören, auf andere herabschauen und die Teilungen so zu machen. Du gut, die anderen böse. Du musst die Schwerter auch nicht mehr ziehen gegen sie. Und das ist etwas, wo Jesus da an Petrus versucht, klar zu machen. Und wo noch dir und mir auch versuchen, klar zu machen. Also der Petrus versteht die Soteriologie, die Erlösungslehre vom Kreuz nicht. Und muss von Jesus korrigiert werden. Er versteht Psychologie vom Kreuz nicht und muss durch Jesus korrigiert werden. Er versteht aber nochmal etwas nicht, nämlich Politik. Wenn ich das so sagen kann, indem der Petrus das Schwert zieht, sehen wir, der Petrus glaubt an die Macht von der Gewalt, von der physischen Gewalt und von der politischen Macht, wenn du so willst. Das war damals das Gleiche. Und die Bibel ist weit davon entfernt, zu sagen, die gibt es nicht und die ist nicht real. Nein, das ist eine grosse Macht. Aber in dem Moment, wenn es wirklich darauf ankommt, greifen wir ja immer auf das zurück, dem wir am meisten vertrauen. Und da sehen wir, auf was der Petrus am meisten vertraut. Er vertraut der Macht der Gewalt. Sein Wille gegen den Willen von jemand anderem können durchzusetzen. Und Jesus sagt dem Petrus, tu dein Schwert wieder versorgen. Und da damit sagt Jesus und Petrus, Politik vom Kreuz ist eine völlig umgekehrte Politik. Das Kreuz zeigt, was wirkliche Macht ist. Die Macht der Selbsthingabe für deine Feinde. Und wir haben vor ein paar Jahren eine Gottesdienstreihe über die Offenbarung. Dort haben wir gesehen, dass dem Autor vom letzten Buch der Bibel, dem Johannes, ein Blick gewährt wird ins innerste Machtzentrum vom Universum, der Thronsaal Gottes. Und dort passiert ein Haufen Zeug. Und Johannes ist verzweifelt, weil es gibt die Rolle, wo auf der Rolle der Heilsplan für die Welt beschrieben ist. Und das ist mit so 7 Siegeln zugemacht. Und niemand ist würdig, diese Siegel zu öffnen. Und er ist am Brüllen. Warum ist niemand würdig, diese 7 Siegel zu öffnen? Und dann kommt ein Engel zum Johannes und erklärt ihm Folgendes. Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe. Und wenn wir an den Leuten denken, was denken wir? Das mächtigste Tier. Man denkt an Macht, an Kraft, an physische Fähigkeit. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron, wenn er genauer heranschaut, und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Also wo Johannes ins innerste Machtzentrum der Welt schaut, sieht er nicht die Macht vom Schwert, die Macht der physischen Gewalt. Die ist real und ich behaupte auch nicht, dass die Bibel nicht sagt, dass es nicht geben darf. Aber die grösste, stärkste Macht der Welt ist die Macht vom Lamm. Die Macht von Jesus am Kreuz. Warum ist das die stärkste Macht? Weil physische Macht kann nie ein Herz erobern. Kann nur die Umstände vom Mensch bestimmen. Die Macht, die hat Macht, das Herz im Innersten zu erreichen und zu erobern. Das ist die stärkste Macht, die es gibt. Und das Kreuz zeigt uns einen Mann, der für seine Feinde stirbt. Das ist die Bedeutung vom Kreuz. Und pass gut auf, ob du mit Jesus willst leben. Weil wenn du mit Jesus lebst, dann wirst du anfangen, dein Leben herzugeben für die Leute, die du vielleicht als deine Feinde empfindest. Das wird dazu führen, dass du genau das Gleiche lebst wie Jesus. Und da sehen wir beim Petrus, der hat das alles nicht geschnallt. Der Petrus tickt vielleicht so ein bisschen wie du und ich typischerweise als Mensch. Wir denken, wir müssen uns selber retten. Wir denken, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Und wir denken, letztlich, wenn es darauf abkommt, kann ich immer noch Muskelkraft einsetzen, in irgendeiner Form oder einer anderen. Ich kann mein Schwert ziehen, in irgendeiner Form. Und an Ostern, in den Worten von Jesus, sehen wir eine völlig umgekehrte Logik und Welt. Das Kreuz, sagt Jesus, zeigt dir, dass du fremde Erlösung brauchst, die Erlösung von Jesus Christus. Dass du zu den Bösen gehörst und gleichzeitig unendlich geliebt bist. Und es zeigt dir, dass du ein Leben kannst führen in der Selbstaufopferung, sogar für die, die deine Feinde sind. Und wir möchten jetzt wirklich nicht über Jesus brüllen, sondern wir möchten ihn anbeten. Wir möchten sehen, wenn wir ihn anschauen, dass es möglich ist, dass wenn wir jetzt auch die Lieder hören, dass es möglich ist, ihn einfach zu bestaunen. Und die Band kommt jetzt führen. Und wir werden zwei Lieder hören. Nach diesen Liedern möchte ich wirklich mit uns beten. Und du musst nicht über Jesus brüllen. Wenn schon über dich. Du musst realisieren, wer du bist. Und du darfst zugeben, ich bin ein Sünder. Und ich bin geliebt und mir ist vergeben. Du darfst anfangen, in der völlig umgekehrten Logik vom Kreuz denken und auch empfinden. Und schau Jesus an. Nimm die Worte auf von diesen Liedern und nachher komm mit mir dann in das Gebet hinein.